Okay, hallo miteinander. Hallo, hier ist die Vicky. Ich bin heute total aufgeregt. Wir sind im Podcast Achtsamkeit.dogs und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich möchte Interviews machen. Und dann war die erste Staffel vorbei und es war kein Interview dabei. Und jetzt sind wir in der zweiten Staffel und es ist die dritte Episode der zweiten Staffel und ich habe meinen ersten Gast mit dabei. Ich bin total aufgeregt, ich bin total stolz. Die Julia wird sich gleich selber vorstellen. Ich möchte mal ganz kurz was sagen. Wir haben uns, wann haben wir uns kennengelernt? Vor, das ist fast anderthalb Jahre her, glaube ich,
Eineinhalb
ne?
Jahre,
Ja, das war so ein Online-Business-Coaching, den wir gelernt haben, wie man Online-Kurse sozusagen gestaltet. Und da waren wir einfach in so einer kleinen, sehr feinen Gruppe. Und das Witzige war, wir sind dann im Kontakt geblieben im Laufe dieses der Zeit der letzten anderthalb Jahre. Und was total spannend war, jedes Mal, wenn sie was gepostet hat und jedes Mal, wenn ich was gepostet habe, haben wir festgestellt, ey, unsere Themen sind total parallel irgendwo, haben immer wieder Berührungspunkte, total spannend. Und deswegen würde ich das Wort jetzt einfach gerne an die Julia gleich weitergeben, dass du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, wer du bist, woher du kommst, was du machst. Einfach mal so kurz in zwei, drei Sätzen vertiefen, tun wir das dann einfach nachher dann.
Also, ich bin die Julia Jana. Ich komme ursprünglich aus Tirol, bin jetzt in der Nähe von Wien. Ich bin die Gründerin von Holistic Family Tuning. Ich unterstütze Familien ganzheitlich auf ihrem bedürfnis- und beziehungsorientierten Weg. Und ich meine ganzheitlich deswegen, weil ich eben Sozialpädagogin bin und alle möglichen Coaching-Ausbildungen habe und in meine Programme praktisch beide Seiten fusioniert zusammen zu einem. Deswegen sage ich immer, es sind Programme und kein Kurs, wo man jetzt einfach nur lernt, sondern es ist ein Erleben und ein Veränderungsprozess innerhalb von meinen Programmen.
Also quasi so das Ganzheitliche ist für dich dann sozusagen die Perspektive aus beiden Seiten, aus der Perspektive des Kindes als auch aus Perspektive der Erwachsenen. Ist das so das Verständnis von Ganzheitlichkeit für dich?
Na, das mache ich auch. Ich habe sehr lange, also ich habe 10 Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, also über 10 Jahre. Also in stationär, also wirklich so, wie gesagt, früher hat man Kinderheime gesagt, dann war ich im Jugendzentrum, habe mit High-Risk-Jugendlichen gearbeitet. Also ich traue mich sehr, sehr schon zu sagen, ich habe einen guten Einblick in die Welt der Kinder und Jugendlichen. Aber halt auch als Mama von 2 Kindern habe ich auch die Seite von, die Perspektive von den Eltern. Ganzheitlich meine ich aber, dass ich in meine Kurse, ich lasse meine Kurse mein sozialpädagogisches Wissen, also die Theorie reinfließen, die Praxiserfahrung, die ich habe. Und ich verbinde das alles mit Coaching-Tools, somit, dass das besser implementierbar ist. Also ich arbeite nicht punktuell an einem Problem mit den Eltern und sage, oh, mein Kind kann heute nicht einschlafen, will nicht einschlafen, will immer, keine Ahnung, 3 Bücher, was soll ich machen? Sondern ich gehe nicht auf die Symptome, sondern ich gehe an die Wurzel, ich gehe wirklich noch auf Beziehungsarbeit. Und schau, welche Bedürfnisse stecken beim Kind, welche Bedürfnisse stehen bei den Eltern. Und dann kommt eben der ganze Coaching-Part dazu. Warum und wieso passiert das? Und ich hinterfrage das dann. Und ich bin auch Embodiment-Coach. Also ich lasse ganz viel die Körperarbeit in meine Programme reinfließen. Ich finde, es fehlt so ein bisschen in die, also fehlt so ein bisschen, es fehlt komplett in andere Programme.
Ja.
Dass ich die körperliche Komponente mit dazu nehmen, weil im Geist hat man es halt dann irgendwann mal kapiert. Irgendwann habe ich es verstanden und behalte mich trotzdem noch so, wie ich es tue. Da bleiben die meisten stecken. Also die kaufen sich 10 Bücher, lesen sie durch, dann ist das irgendwie so eine Verbesserung für 1, 2 Wochen und zack, bist du wieder in die alten Muster drinnen.
Oder verstehst nicht wirklich, warum du irgendwie keinen Schritt weitergekommen bist, weil du hast
Genau.
es ja eigentlich begriffen und kriegst es aber trotzdem nicht umgesetzt. Und ich finde das ja auch ganz spannend irgendwie, dass es dann irgendwie in der Sprache ganz klar wird, umgesetzt. Das bedeutet ja, dass du was in die Hand nehmen musst und es irgendwie von A nach B setzen musst. Und da kommt halt der Körper mit rein, ne? Dass irgendwie, du kannst so viel verstanden haben in deinem Kopf, aber es ist einfach nur im Kopf. Es muss ins Verhalten rausgehen.
Ja. Ich stelle mir das immer so vor, dass wir einfach, unser Körper hat ein Körpergedächtnis. Und wenn man sich das, also ich weiß nicht, kannst du mit Faszien, ich glaube, du kannst
Ja,
mit
ja,
Faszien,
ja, ja.
genau.
Kommt eigentlich aus dem Gesundheitswesen, ja.
Genau, also wenn wir dieses ganze Netz über den Körper haben, dann ist jede Erfahrung, die wir machen, jede Vers also löst Verspannungen im Körper aus, löst Blockaden aus. Ich stelle mir das mal vor, wenn dieses Netz dann einfach an gewissen Stellen extrem dicht wird.
Ja.
Und je mehr dichte Stellen wir über unserem Körper haben, umso fester wird dieses ganze Geflecht. Und wir sind dann nicht mehr frei beweglich. Und dieses nicht richtig beweglich sein im Körper spiegelt sich praktisch im Geist und in die Verhaltensmuster wieder. Ich bin nicht frei in meinen Entscheidungen, ich bin nicht frei in meinem Tun. Egal wie sehr ich es versuche, das mit kognitiv zu verstehen.
Du bist im Prinzip wortwörtlich festgefahren, also nicht nur mental festgefahren, sondern tatsächlich auch im Körper festgefahren. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, irgendwie diesen, es geht ja immer um den Transfer. Also unabhängig davon, ob du es jetzt mit Familien und Kindern oder mit Hundehalterinnen und Hunden zu tun hast, du hast etwas verstanden und es geht dann um den Transfer von hier oben sozusagen nach hier unten, wenn man mal irgendwie mit diesen beiden Ebenen spricht. Und da braucht es einfach Instrumente, wie man Menschen auf dem Weg begleitet, sozusagen das in ihrer eigenen Form
auf alle Fälle
umzusetzen.
Also ich arbeite immer mit so einer Pyramide, also was wirklich zu einer Verhaltensänderung führt, ist das erste, die breiteste Basis ist natürlich das Wissen. Ich muss mir Wissen aneignen. Ja. Wissen über mein Gegenüber, Wissen über Strukturen und so weiter und so fort. Das nächste ist immer die Reflexion. Und dann muss ich nicht nur das Verhalten von meinem Kind reflektieren, sondern auch mein eigenes Verhalten reflektieren. Also vom Gegenüber und von mir selber. Und erst ganz oben kommt das Handeln dann.
Ja.
Dieser kleine Part von dem Ganzen.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du auch immer wieder Programme angeboten. Also gerade wo es darum geht, wenn alles, sagen wir mal, nicht so glatt läuft. Wie hieß dieses Programm nochmal, was du relativ kurz nach unserem Coaching angeboten hast? Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber es ging darum, dass sozusagen, wie helfe ich sozusagen überlasteten Eltern, wie helfe ich Eltern, die sozusagen emotional so an ihre Grenzen gelangt sind mit ihren Kindern und da nicht weiterkommen. Was mich da interessieren würde, was bringt dich dazu oder was hatte ich sozusagen oder gibt es in deiner eigenen Geschichte sozusagen da Themen, die dich an diesen Punkt gebracht haben, zu sagen, jo, solche Sachen möchte ich anbieten. Also ich frage das mit dem Hintergrund, weil das, was ich ja mache, arbeite ja so im Achtsamkeitsbereich, aber eben auch im Coaching-Bereich. Und ich sag ja immer, interessant wird's da, wo es schwierig wird. Ja, also Achtsamkeit irgendwie, wenn alles gut geht, ist ja wunderschön, ein bisschen atmen, ein bisschen meditieren, ein bisschen salopp formuliert heiti-teiti machen. Aber in dem Moment, in dem ich sozusagen, egal ob mit Kind oder mit einem Hund, mit einem Lebewesen lebe, das irgendwie auf meiner emotionalen Klaviatur Concord tanzt, das mich jeden Tag triggert, da wird's natürlich schwierig. Und das ist so meine Herangehensweise, weil das meine Geschichte mit Charlie ist. Und da würde mich einfach interessieren, was da so dein Hintergrund, deine Geschichte
ist. Ja, natürlich ist auch mein eigener Hintergrund, warum ich da hinkommen bin. Also ich habe selber eine keine rosarote Kindheit gehabt, keine Glitzer-Einhornwelt war in meiner Kindheit. Die lässt man ja dann irgendwann hinter sich und denkt sich, man ist groß und erwachsen und man hat das alles schön hinter sich gelassen und bearbeitet. Und dann bin ich ja in die Sozialpädagogik und habe dann auch mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen gearbeitet und bin da halt ziemlich schnell dann schon an meine Grenzen gestoßen. Weil da wird halt dann schon, also ich sage immer, man lässt diese ganzen Trigger und Traumas lassen sich gut umschiffen, wenn man irgendwie frei ist und ungebunden und man kann die Personen aus dem Weg gehen, weil man kann Freundschaften tauschen, man kann Partner verlassen, aber dann in der Arbeit kommst du dann halt schon nicht aus, weil du hast dann halt deine 8-Stunden-Dienst oder den 24-Stunden und du stehst dann halt da und hast dann 8 oder 9 Kinder, die dich triggern. Ich weiß, also ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da haben die mich richtig so veräppelt, also da waren Regeln durchzudrücken, teilweise in die WGs, wo ich nicht richtig d'accord war. Und nur nahe jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, warum es dann da auch immer für Chaos, dass da immer Chaos gegeben hat, weil ich persönlich auch nicht hinter die Regeln gestanden bin. Und die haben oben immer, eine einstöckige, und die haben oben die Schlafzimmer gehabt und die hätten da oben bleiben sollen und irgendwie Zimmerstunde hat es geheißen, da müssen die Kinder eine Stunde im Zimmer bleiben, um.
Warum auch immer?
Genau, warum auch immer. Und sobald die runtergegangen bin, haben die Terror oben gemacht. Dann bin ich raufgelaufen, waren sie wieder ruhig, bin ich runter, hat der Terror wieder angefangen. Und ich bin irgendwann auf dieser Treppe ausgerutscht mit dem Gesicht in die Stufen. Also ich habe wirklich in diese Stufen gebissen. Und dann habe ich geweint und habe mir gedacht so, also entweder schmeiße ich das jetzt hin oder ich stelle mit dem jetzt. Und dann habe ich angefangen, mir so ein Buch nach dem anderen über Aggression reinzuziehen und über Wut reinzuziehen und habe mich richtig mit diesem Thema beschäftigt. Bin dann irgendwann zu der Systemtheorie gekommen. Das hat mir dann wahnsinnig viel geholfen in meiner Arbeit, Systemtheorie. Also dieses Verstehen von Zusammenhängen, von Systemen und nicht mehr irgendwie, ich bin ich und ich zeige mit dem Finger nach außen und dann gibt es immer einen Schuldigen und einen Opfer und Retter, sondern es ist alles System, es ist alles verwoben miteinander.
Der Kontext ist einfach, den darfst du einfach nicht ignorieren, weil er immer eine Rolle spielt. Sei es der Kontext der Familie, der große gesellschaftliche Kontext, aber auch der Kontext sozusagen, was passiert denn in den Menschen innen drin, oder?
Innen drin, genau. Das ist der kleinste Mikrokosmos, sage ich mal. Da fängt es an und dann geht es auf mein Gegenüber und dann geht's auf die Gesellschaft. Also ich sage immer das. Und genauso geht es aber auch von außen auf uns zurück. Aber zu dem Thema praktisch ein Einzelner kann nichts verändern, doch wohl. Also jeder kann was verändern und nur so funktioniert es, dass einer anfängt, den Schritt zu gehen und in diese Führungsrolle reinzugehen. Und das war halt auch ein so Learning. Ich muss in meiner Mitte sein, dass ich in diese Führungsposition komme, dass ich hier neun kleine Äffchen irgendwie stramm kriege und dass das hier nicht irgendwie ausartet. Ja, und dann war ich da schon ziemlich gut. Also dann war ich da 1A und war dann schon spezialisiert für Härtefälle unter Anführungszeichen. Und dann bin ich selber Mama geworden.
Und das war was komplett anderes, oder?
Und dann hat das ganze Spiel von vorne angefangen.
Ja, das ist ja manchmal oder ganz häufig so, irgendwie du gehst durch ein Thema durch und denkst, ich habe es salopp formuliert, gefressen sozusagen, ich habe es verstanden. Und dann taucht es auf einer neuen Ebene wieder auf und du denkst so, wie war's? Das hatte ich doch schon, ne? Aber es wird sich wiederholen, es kommt und kommt und kommt und kommt wieder.
Ja, es sind Muster dahinter auch. Und zwar wechselst du mit jeder Phase deines Lebens, wechselst du auch die Glaubenssätze, die eigentlich dahinter stecken. Das ist auch jetzt so die letzten Jahre, dieses Wissen, wo ich mich mit Glaubenssätzen beschäftigt habe, mit Glaubenssatzarbeit, ist das so hochkommen. Wir haben nicht immer die gleichen Glaubenssätze. Wenn ich mit meinem Freund, wenn ich in einen Mann verliebt bin, habe ich die und die Glaubenssätze, wie ich zu sein habe, wie mein Gegenüber zu sein hat, wie verliebt sein zu sein hat, dann komme ich mit dem zusammen, zack, bumm, in dem Moment, zack, kommt ein Change, das sind andere Glaubenssätze, jetzt bin ich in einer Beziehung, jetzt bin ich die Freundin, jetzt ist es mein Freund, jetzt muss das anders, dann kommt die Ehe, dann heirate ich, dann kommen wieder neue Glaubenssätze. Und so war es halt mit mir auch. Es war eine andere, ich habe eine andere Rolle gehabt in meiner Arbeit als wieder als Mutter. Da sind dann ganz andere Glaubenssätze dazukommen. Wer bin ich als Mutter? Was hat meine Mutter mir vorgelebt? Aber was habe ich ein Ding von meinen eigenen Kindern? Weil die eigenen Kinder, da hast du ja dann dieses Ding drauf, die spiegeln ja dich als Mutter, dein Versagen oder Nichtversagen. Und das löst Stress aus. Und das habe ich halt vorher nicht gehabt. Da waren das ja nicht meine Kinder. Da war ja mit anderer Schuld, dass die so waren.
Das erinnert mich ein bisschen, das heißt ein bisschen ist gut, das erinnert mich ganz stark irgendwie so an meine Rolle als Hundetrainerin oder Verhaltensberaterin. Und ich bin ja auch nur Hundehalterin, ne? Und es ist was ganz anderes, bestimmt, also Verhalten zu verstehen, Verhalten zu analysieren, für andere Menschen da zu sein, für die anderen Hunde da zu sein. Und dann aber den eigenen Hund zu Hause zu haben, der einen mit Themen konfrontiert, der einen mit einem Verhalten konfrontiert, der einen täglich triggert und, dann dazustehen und zu sagen, okay, jetzt Moment mal, einen Schritt zurückgehen. Worum geht's hier eigentlich gerade? Es geht gar nicht um das Verhalten irgendwie dieses Hundes, sondern um das, was das mit mir macht und vor allem, was das sozusagen an Diskrepanz sozusagen, was nicht passt zwischen dem, wie ich sein möchte, den Anspruch, den ich habe, weil du denkst ja, hey, ich bin Hundetrainerin, ich muss da wohl meinen eigenen Anführungsstriche Hund im Griff haben.
Ja? Genau, das sind diese Glaubenssätze, die man
im Kopf hat. Genau. Und da dann loszulassen und zu sagen so, nö, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich habe damals gelacht, einer meiner Ausbilder in der Hundetrainerausbildung hat uns genau das gesagt. Leute, Hundetrainerin oder Hundetrainer zu sein, ist was ganz anderes als Hundehalter. Ja, ich habe selber, also er damals, ne, ich habe selber einen Hund zu Hause, der extreme Schwierigkeiten in Hundebegegnungen hat. Das manage ich ganz anders als das, was ich euch hier sozusagen beibringe. Was für mich und den Hund die beste Lösung ist. Aber da stolper, also ich stolper, ganz ehrlich, ich stolper da fast jeden Tag drüber. Ich bin aber letzten Endes auch dankbar für diese Geschichten. Ja, was letzten Endes mein Hund auch irgendwie zu meinem, auch so ein bisschen Anführungsstriche wieder, zu meinem Lehrer machen, weil er mich immer wieder darauf hinweist, du Biggie, du hast da Themen, ja, guck da mal hin. Das, was hier gerade passiert, hat nichts mit mir zu tun. Es hat damit was zu tun, irgendwie, dass der Hund zwar sagt, oder Charlie in dem Fall sagt, was so andere Hunde und an der Leine begegnen, das brauche ich nicht unbedingt. Aber das, was bei dir passiert, das hat nichts mit mir zu tun.
Ja, voll.
Also guck da mal bei dir selber sozusagen rein.
Und diese Trigger hat man halt dann 24/7 vor Augen. Also das ist ja nicht so, man nach Hause hat oder nach Hause geht.
Ja.
Also die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Und ich sag auch, also mein erstes Kind war mein größter Lehrmeister. Also ich glaube, ich habe mir 10 Jahre Therapie gespart in dem ersten Jahr. Und durch das, dass wir halt auch Professionelle sind, haben wir halt eben diese Ansprüche, es nicht zu machen, wie andere Menschen es zu machen, wo ich sage, so will ich nicht sein. Nur es fehlen halt dann teilweise die Alternativen und Tools und die habe ich mir dann halt peu à peu hart erarbeitet. Ja. Und natürlich kommt es immer wieder hoch. Also in meinem Programm, ich glaube, das, was du gemeint hast, war Trotz der Wut. Ich biete das ja jetzt zum Beispiel im September, biete den nächsten Durchgang an, am 22. glaube ich. Und es wird der letzte Durchgang sein, in dem ich Lifetime-Zugang gebe. Also da, okay. Bis jetzt war wirklich so, du kannst dieses Programm buchen und bist dann jedes Mal, wenn du das Programm nochmal startest, bist du automatisch wieder dabei, automatisch. Weil ich eben schon weiß, es kommt immer wieder. Du musst nur irgendwie so ein bisschen einen Druck von außen haben. Du musst nicht ein bisschen nachlässig sein mit deiner Bedürfniserfüllung. Schauen, auch nicht auf deine Ressourcen schauen und zack, ist es wieder da.
Ja.
Es sind ja einfach nur Anzeiger, dass du dir nicht genug um dich selber kümmerst.
Ja, für mich ist das ähnlich in Situationen mit Charlie, wo ich dann merke, dass ich Angst bekomme. Also ich habe früher auch ganz, ganz lange irgendwie an dem Thema Angst herumgearbeitet. Wovor habe ich denn Angst? Was soll denn die Angst? Mittlerweile weiß ich tatsächlich irgendwie, dass in dem Moment, in dem ich aufhöre, wirklich bei mir zu sein und Selbstfürsorge zu betreiben. Ich beschreibe das immer so, dass ich sozusagen mental mich zu weit aus dem Fenster lehne und sozusagen die Bodenhaftung verliere. Meine Füße sind nicht mehr auf dem Boden.
Schönes Bild.
Dann existiert, dann tritt plötzlich diese Angst auf. Und insofern bin ich ihr fast dankbar. Ich habe nochmal ein anderes Thema, was mich total interessieren würde. Und zwar haben wir oder hast du im Vorgespräch gesagt, dass du so ein bisschen Bedenken hast, als ich dich das erste Mal angesprochen habe darauf, weil irgendwie das Thema ist ja sozusagen, was können wir als Hundehalterin vom Leben mit Kindern lernen? Und deine Reaktion
war... Oder umgekehrt.
Ja, ich habe es jetzt so mal formuliert, genau deswegen, weil du mir nämlich gesagt hattest, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht irgendwie manchen Leuten auf die Zehen trete und die in irgendeiner Weise triggere, weil es gibt ja so einen, letzten Endes so einen blöden alten Spruch,
ist ein Hund und kein Kind.
Ja, genau. Aber es gibt ja auch diesen Spruch, weißt du, irgendwie, bevor du ein Kind bekommst, leg dir eine Zimmerpflanze zu. Wenn die nach einem Monat noch lebt, irgendwie, dann hol dir einen Hund. Wenn der nach einem Jahr noch da ist, dann kannst du anfangen, irgendwie drüber nachzudenken, ob du vielleicht in der Lage bist, irgendwie ein Kind zu bekommen, sicher, aber auch großzuziehen und entsprechend zu begleiten. Also ich bin ja prinzipiell der Auffassung, ich befasse mich in letzter Zeit viel mit Neurobiologie und auch von einer evolutionären Warte. Und es ist ja total spannend, was wir Menschen und nichtmenschliche Säugetiere sowohl neurohormonell als auch strukturell von den Bedürfnissen, von den Gefühlen an Parallelitäten haben. Es ist ja mitnichten so, dass sozusagen der Mensch der Einzige ist, der Moralvorstellungen hat, der Gefühle hat, der Bedürfnisse hat. Und trotzdem ist es ganz schwierig, auch schon allein zu sagen, mein Hund ist mein Baby. Weil manche Leute das irgendwie, die fühlen sich in irgendeiner Weise getriggert. Wie verstehst du das? Oder wie würdest du das erklären? Oder geht dir das tatsächlich so? Weil im Vorgespräch hatten wir darüber ja mal ganz kurz gesprochen.
Ich habe wirklich über diese Frage nachgedacht. Also ja, also ich war im Vorhinein, also ich bin halt wirklich auch sehr aufgeregt, weil ich mich vorsichtig formulieren möchte. Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Ich hab darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, es ist total, also komplex. Ich glaube, komplex und auch mit Angst und Scham besetzt das Thema. Ich weiß, ich möchte mal bei mir anfangen. Ich bin ja auch Hundehalterin mein ganzes Leben lang schon gewesen. Mhm. Meine Hunde waren auch meine Babys. Und ich habe mir das auch, und ich habe sehr oft Vergleiche gezogen. Ich war Sozialpädagogin, mein Hund ist auch immer mitgegangen auf die Arbeit. Ich habe oft, sehr, sehr oft Vergleiche gezogen. Weil es eben um dieses, weil es meiner Meinung nach, ich breche das runter. Ich bin kein Fan von starren Regeln und das muss man machen, dann funktioniert es mit dem Kind und diese Gebrauchsanleitungen kann man einfach in die Tonne treten. Ich komme ja aus dieser unerzogenen Ecke raus, halt nicht viel von Erziehung per se, sehr wohl aber von Grenzen. Und bei Grenzen geht es einfach um Energie. So wie ich vorher diese Situation beschrieben habe in dieser Wohneinrichtung, wo ich mit den Kindern gearbeitet habe. Die Lösung war ja im Endeffekt, dass ich mal in meine Energie komme, in diese führende Energie komme. Das Gleiche ist halt als Hundehalterin, meiner Meinung nach. Also es geht um Energien, ob ich bei mir in der Mitte bin, welche Energien ich ausstrahle und dass ich mir dessen bewusst bin. Als ich selber Mama geworden bin, habe ich zum Teil verstanden, diese Sätze. Also einfach diese Schwangerschaft, dass du ein Lebewesen in deinem Körper tragst und die Geburt und dieses 24/7 kümmern im ersten Babyjahr, das ist einfach kein Zuckerschlecken. Also das ist wirklich, und es ist wirklich eine andere Liebe. Mein Babyhund ist in zweite Reihe gerutscht und ich hätte mir auch nicht gedacht, also es war in der ersten Schwangerschaft habe ich sehr wohl darüber nachgedacht, wie wird das sein, wie wird es für ihn sein, wenn jetzt der kleine Junge kommt. Wir kommen schon ein bisschen die Tränen wieder. Es war wirklich so eine emotionale Zeit. Ja, mein Hund heißt ja. Bär. Das war wirklich so ein Riesenbaby. Wie wird's für ihn sein? Ich werde noch genug Zeit haben? Wie wird er reagieren? Wird der Eifersucht kommen, wenn jetzt auf einmal jemand anderer an der Pole Position steht? Hätt's mir nicht vorstellen können, dass es so schnell geht, dass der Bär auf Platz 2 hockt.
Ja.
Es ist schwer zu beschreiben, diese Liebe zum Kind dann auch, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht vergleichen kann, wie ich umgehe mit beide Lebewesen. Also da sehe ich keinen Unterschied.
Ja. Ich finde das ganz spannend, was du gerade erzählt hast, zu sagen, als das Kind kam und der Hund sozusagen nicht mehr die Pole Position hatte. Das hat mich ganz stark daran erinnert. Also meine allererste Hündin, meine Schäferhündin, das war die Nana. Die war ein Jahr oder so bei mir, als Charlie dann kam. Und ich hatte auch ganz stark das Gefühl, also Nana war mein Herzhund. Ja, Nana war einfach, Nana mein Herz, meine allererste Hündin, und die war so eine wundervolle hat es mir so leicht gemacht, und sie hat es mir vor allem auch so leicht gemacht, mich zu öffnen und sie zu lieben. Etwas, was mir gegenüber Menschen überhaupt nicht leicht fällt. Und dann kam Charlie, und Charlie lief irgendwie so ein bisschen irgendwie nebenher. Ja, ich meine, das war so ein Dreivierteljahr alt, happy-go-lucky Junghund sozusagen. Und dann ist Nana mit einem Mal innerhalb weniger, also von der Diagnose bis zum Einschläfern, es waren 10 Tage. Ja, ja, war heftig. Ist dann an einem metastasierenden Blutkrebs, irgendeine Blutkrebsgeschichte gestorben. Und ich hab's einfach nicht wirklich realisiert, wie krank sie war. Und dann war einfach alles viel zu spät. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber irgendwie, meine Beziehung zu Charlie ist eine gänzlich andere, ja. Charlie hat mich von Anfang an vor riesen Herausforderungen gestellt, wohingegen Nana mir das irgendwie alles ganz leicht gemacht hat. Und Charlie ist heute auch mein Herzhund. Und trotzdem lässt sich mein Gefühl gegenüber Nana mit dem gegenüber Charlie nicht vergleichen. Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, es geht gar nicht so sehr darum, ist es ein Kind, ist es ein Hund, was für ein Kind, was für ein Hund. Genau. Es geht um die Beziehung, es geht um das Lebewesen, es geht um das, was dieses Lebewesen in mir sozusagen auslöst und was da für eine Beziehung zwischen uns entsteht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, es geht tatsächlich um die Beziehung, nicht darum, wer es auslöst. Und vielleicht auch nochmal zu diesem Punkt, warum manche Menschen das antriggert. Das haben wir in der Hundeszene ja auch, ja. Also diese Formulierung, es ist ja nur ein Hund. Also mein Verdacht ist, wir Menschen haben so ein gewisses, wir wollen Alleinstellungsmerkmale haben. Wir wollen ein Monopol auf bestimmte Gefühle, auf bestimmte kognitive Leistungen. Ich höre gerade ein ganz spannendes Buch von Mark Beckhoff und Jessica Pierce. Da geht es um die Moral bei Tieren, also quasi der Nachweis moralischen Verhaltens bei bestimmten Tierarten. Da sind Elefanten mit dabei, da sind Meeressäuger mit dabei, da sind Wölfe, Hunde, Kojoten mit dabei. Da sind aber auch Ratten und Mäuse mit dabei. Sehr, sehr spannend. Aber es ist unser Anspruch sozusagen, wir sind die Krone der Schöpfung. Und sozusagen, es gibt dann, da ist die Tierwelt, dann kommt der qualitative Sprung. Und dann kommt der Mensch sozusagen, aber so funktioniert Evolution halt einfach nicht. Ne? Aber das ist der Anspruch, und ich glaube, das macht Angst, dass sozusagen die eigene Bedeutung dadurch relativiert wird. Und das finde ich ganz im Gegenteil. Das bereichert das nur.
Finde ich auch.
Ja, spannend. Versuch mal wieder auf den Weg zurückzukommen. Also ich glaube, wir könnten ja stundenlang reden.
Ja.
Genau, aber ich versuche so ein bisschen irgendwie zum Thema zurückzukommen. Und zwar,
dass du das machst.
Gerne. Ist ja auch mein Job als Gastgeberin. Also wie vorher schon gesagt, ich komme so ein bisschen aus der Achtsamkeitsecke. Das heißt, bin sehr buddhistisch geprägt, ohne selber Buddhistin zu sein. Das heißt, womit ich so mit meinen Klienten arbeite, sind viel so Sachen, Atemübungen, Akzeptanz, Loslassen, Dankbarkeit, Selbstmitgefühl. Alle so die Dinge, die so ein weiteres Verständnis von Achtsamkeit auch ausmachen. Was ich ja auch immer sage, ist, dass sozusagen, es geht erstmal um meine Grundselbstfürsorge, bevor ich mich um ein anderes Lebewesen kümmern kann. Das heißt, meine Selbstfürsorge ist die Grundlage für das Wohlergehen meines Hundes. Mit was für Themen kommen Eltern denn zu dir? Und du hast vorher so verschiedene Themen angerissen. Aber wenn du so, und auch schon gesagt, irgendwie, dass du so, sozusagen pyramidisch arbeitest. Aber wenn du so ein bisschen so exemplarisch, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würdest, wie du mit ihnen arbeitest? Was für Handwerkszeuge bekommen Eltern bei dir an die Hand?
Also genau das, was ich in der Pyramide auch sage. Also das Wissen bekommen sie bei mir. Sei es um die, also mein Herzblut schwingt ja für die Autonomiephase, also von 1 bis 6. Ich bin ebenso gut ausgerüstet mit Schulkind und mit Pubertät. Ich sage nur, da in die ersten 6 Jahre setze ich einfach die Basis. Und ich glaube auch, dass man diese Basis am ehesten so vergleichen könnte, auch im Umgang mit die Tiere dann. Da ist noch alles sehr auf dem Energieniveau. Ich bin sehr körperlich mit, also im Umgang mit die Kinder, weil das Sprachverständnis einfach ein anderes ist. Sie sind im egozentrischen Weltbild drinnen. Ich setze da die Basis fürs ganze weitere Leben, was Selbstwert anbelangt. Deswegen ist das so mein Lieblingsprogramm an sich. Also das Wissen bekommen sie bei mir und dann der Trotz der Wut geht dann schon in diese Reflexionsebene rein. Also da ich lerne praktisch anderen Erwachsenen zu reflektieren. Und das ist so etwas, wo für mich einfach selbstverständlich war und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Menschen das machen. Weil wir, weil wir dann immer den leichtesten Weg gehen und einfach sehr gerne in dieser Opferrolle drinnen bleiben.
Ja.
Und die anderen sind schuld und nach außen und da so, ja. Da gibt's halt keine Lösung, weil wir können, und das ist halt auch wie so ein Baustein aus der Systemik. Ich kann jemand anderen nicht beeinflussen. Ich kann ihn nicht. Also ich kann Impulse setzen und kann hoffen, dass es irgendwie in diese Richtung geht, dieses Ergebnis, das ich mir wünsche.
Ja.
Aber ich sage immer, ich stelle mir jetzt vor, wie so diese gefüllten Wasserblasen, die kann ich so bung machen, dagegen stoßen.
Ja.
Bewegt sich das, aber wohin genau, keine Ahnung. Ja. Wo ich konkret ansetzen kann, ist in meinem eigenen Verhalten.
Ja.
Aber es braucht halt auch Wissen, was man gegenüber braucht, was halt die Möglichkeiten sind. Also es ist immer so Raum abstecken. Es ist den Raum von meinem Gegenüber abstecken, dann meinen eigenen Raum abstecken. Und dann ist erstmal möglich, in Verbindung zu gehen. Wenn ich mein Gegenüber gerahmt habe und mich selber gerahmt habe. Und was so Themen sind, also ich kann es jetzt runterbrechen auf Grenzen ziehen, ist eins von den Hauptproblemen, die Eltern haben, also die Grenzen ziehen. Und ich glaube, da sind auch wieder ganz viel Parallelen zwischen in unserer Arbeit. Grenze, was will ich eigentlich? Also da geht es ja auch schon alleine darum, warum Grenzen ziehen oft nicht funktioniert, ist, dass die Menschen gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Sie haben dieses Idealbild oder kommen wieder mit diese Glaubenssätze, was sie glauben, sein zu müssen oder wollen zu müssen. Und es ist aber gar nicht ihres. Und in dem Moment, wo es nicht ihres ist, dann strahlt man einfach aus. Wir versprühen das und unsere Gegenüber, das ist das, was ankommt und nicht das, was wir sagen.
Ja.
Also Grenzen ziehen und eben mit aggressivem Verhalten das Problem haben.
Mhm.
Kind will nicht Zimmer aufräumen, schlafen gehen ist ein Thema, abends nicht hören, nein, das ist eins, wo wir echt so durch roter Faden, mein Kind hört nicht. Ich kann tausendmal das Gleiche sagen, mein Kind hört nicht zu, mein Kind macht, was es will. Und ich glaube, das ist auch so mein Hauptsteckenpferd.
Ja.
Wo ich am besten einhaken kann mit meiner Arbeit.
Ja, das erinnert mich ein bisschen dran, also es ist ein bisschen ein anderes Thema, aber trotzdem war das so, tauchte das gerade in meinem Kopf auf. Ich weiß nicht, ob du mit dem Lima-System vertraut bist.
Du hast doch was über das geschrieben, oder?
Ja, genau. Und ich hatte auch ein Webinar dazu gemacht. Lima ist die Abkürzung für Least Intrusive, Minimally Aversive. Also ist quasi so eine Art minimalinvasive Interventionsmethode. Das ist so eine Hierarchisierung von Interventionsmethoden, wenn es um Verhaltensbeeinflussung beim Hund geht. Und es
also du kannst auf die Bedürfnisse schauen, gell?
Genau.
Genau.
Ja, genau. Also ist man quasi einfach erstmal so die Grundlage. Wo sind die Bedürfnisse? Also was ist Haltung? Was ist Futter? Na, was ist Stressgeschichten und dann geht's eben weiter nach oben, dass es einfach auch Managementmaßnahmen gibt irgendwie, die ich muss nicht alles trainieren, ich muss den Hund nicht traktieren mit irgendwas, sondern irgendwie ich kann einfach sagen, ich sorge dafür durch die Umweltbedingungen, dass das Verhalten gar nicht erst wieder auftritt. Ja, und erst danach kommt irgendwann, also auch dann traktiere ich den Hund noch nicht. Eigentlich traktiere ich ihn gar nicht, sondern es geht nur darum, mal zu gucken, okay, es gibt ja nicht nur sozusagen das dicke Anführungsstriche Problemverhalten, sondern es gibt eine ganze Menge Dinge, die einfach gut laufen. Das heißt, hier auch diese große Perspektive einzunehmen und zu gucken, eben nicht diesen engen Fokus, wir haben ein Problem, sondern dieses Thema steht in einem ganz, ganz großen Kontext. Und wo läuft's denn gut? Wo kann ich denn Dinge quasi aufnehmen, verstärken, was dann dazu führt, dass das eigentliche Problem mehr oder weniger vielleicht nicht komplett verschwindet, aber irgendwo relativiert wird. Und erst danach erst danach kommen wir in den Bereich der Verhaltensbeeinflussung durch die verschiedenen und anderen Möglichkeiten. Und das Schöne an diesem Prinzip ist, dass ich auf diesen unteren drei Ebenen, bei denen ich im Prinzip auf den Hund direkt gar nicht einwirke, ganz abhaken kann und dass ich mir sozusagen mich auf den Kopf stelle, mit den Ohren wackel, dass ich auf diesen Ebenen so viel wie möglich, ich sag nicht, dass das alles möglich ist, aber dass ich da so viel wie möglich
also das
abhake, und deswegen mag ich das so gern.
Es ist runterbrochen auf das, was ich mache, wirklich.
Ja.
Deswegen hat mir das damals so angesprochen, weil also viele, die meisten in meine Programme sagen halt, man kriegt unglaublich schnell Ergebnisse, wenn man mit mir arbeitet.
Ja.
So banal. Ich nenn's die Main Trigger. Schau, dass dein Kind keinen Hunger hat. Schau, dass dein Kind nicht überreizt ist.
Ja.
So, also Hunger, müde, kalt, zu wenig Aufmerksamkeit, also wenn ich liebe, so diese Grundbedürfnisse. Also wenn man es beim Maslow dann nimmt, Defizitbedürfnisse drinnen. Und also das ist ja auch so, wo ich immer wieder sage, die Kinder gehen in die Schule, die gehen in den Kindergarten. Das ist eine mega fette Kooperationsleistung. Kein Kind macht das freiwillig. Niemand, egal wie, ob sie sagen, sie gehen gerne in den Kindergarten. Nein, die würden lieber zu Hause bleiben bei der Mama. Und dann holen wir die Kinder vom Kindergarten ab und dann gehen wir noch einkaufen, dann machen wir das, dann machen wir das. Und dann ist schon der erste Wutanfall im Supermarkt.
Man braucht sich nicht wirklich zu wundern. Und was ja auch total spannend ist, wenn man sich das, ich benutze den Begriff jetzt trotzdem, auch wenn er schwierig ist, ja, Helikoptereltern, ne?
Ja.
Also, oder überhaupt dieser Anspruch, das Kind muss dies, muss der, muss jenes machen. Also es muss einen Sportverein, es muss Fremdsprachen lernen, es muss Klavier spielen können, es muss. Das wird ja auch auf den Hund übertragen. Der Anspruch sozusagen, es gibt unzählige Bücher, der perfekte Hund, der perfekte Welpe, ne? Also zum perfekten Welpen in 12 Wochen, was weiß ich. Also dieser Anspruch, dass der Hund einem gewissen Standard zu entsprechen hat. Und dann natürlich einfach auch das Thema, und das ist eigentlich gut, artgerechte Auslastung. Aber dann muss er Mantrailing machen, dann muss er...
Jetzt immer noch, irgendwann wird das Subjekt zum Objekt. Und da ist einfach...
Das ist ein schöner Punkt, ja. Es geht nicht mehr um dieses Individuum, es geht nicht mehr darum, was das Kind möchte, was der Hund möchte, sondern was ich denke, dass Kind oder Hund machen sollten, anstatt mich zurückzulehnen, mir das Kind, den Hund anzugucken und zu überlegen, so, oder auch tatsächlich zu fragen, was brauchst du eigentlich?
Ja,
reicht es dir vielleicht irgendwie hier mit mir auf dem Sofa zu liegen? Ach, du möchtest gar nicht Agility machen, du möchtest hier lieber kuscheln. Ja, okay, dann, ne? Also, und sich dann darauf auch einzulassen, ne? Zu sagen, irgendwie dieses Leistungsethos einfach mal loszulassen.
Also würde ich gerne nochmal einhaken, aber vorher würde ich noch zu dieser Main Trigger was sagen. Kein Kind geht in den Supermarkt, wenn es ausgeruht ist und satt und macht dort einen Aufstand. Kein einziges. Also da lege ich meine Hand ins Feuer, dass das einfach nicht passiert.
Ja.
Dann habe ich eben diese Überreizung und was nächste bei dir, also diese Grundbedürfnisse und das Vermeiden. Auch wenn ich weiß, meine Kinder können im Restaurant nicht still sitzen. Sie sind einfach schlicht und einfach, geht einfach motorisch und kognitiv noch nicht. Es gibt nicht umsonst, gibt es eine Schulreife ab da, wo das erstmal halbwegs funktioniert,
dass
ein Kind über eine gewisse Minutenanzahl ruhig sitzen kann. Mache ich das einfach nicht. Ich gehe nicht in ein fucking Restaurant mit diesen Kindern. Wo ich mich selber frustriere, wo ich die Kinder frustriere. Mein Gott, ich werde es überleben, 3 Jahre nicht in ein Restaurant essen zu gehen. Oder dann suche ich mir einen Babysitter und mache das alleine mit Erwachsenen.
Ja,
weil das
ist ja, genau.
Die Kinder haben genau gar nichts vom Essen gehen, gar nichts. Kein Kind taugt es.
Die will lieber
to go und dann zu Hause auf der Picknickstrecke essen. So.
Ja.
Dann hat kein Thema. Auch das Stillsitzen am Tisch ist so ein Thema. So, mein Gott, dann ess doch auf der Couch, mach eine Decke am Boden. Also ich hab tageweise mit den Kindern am Boden gegessen, was einfach nicht, ich will mich einfach nicht aufregen.
Ja, eben. Ja. Also setzt Lebewesen einfach nicht Situationen aus, für die sie entweder nicht gemacht sind oder die sie nicht oder noch nicht bewältigen können. Ich meine, natürlich kann man dann, also gerade wenn Kinder dann älter werden, mit ihnen üben, bestimmte soziale Situationen zu bewältigen, soziale Konventionen irgendwie einzuhalten.
Aber es muss die kognitive Ebene erstmal da sein, dass es funktioniert. Und das wissen einfach viele Eltern nicht. Deswegen ist ja so, diese ersten 6 Jahre ist ja so ein Favorite von mir eben. Da tut sich so viel und das ist einfach, das muss man beachten, weil du presst dein Kind gegen die Natur in eine Rolle rein, das einfach nicht machbar ist. Und wenn es machbar ist, dann hast du dein Kind gebrochen. Ganz einfach. Hund am Zaun ist bei mir auch so ein Thema. Das war so lange, immer dieses an den Zaun und bellen, wenn irgendjemand vorbeigeht. So, mein Hund geht einfach nicht mehr alleine in den Garten. Fertig. Wenn, dann bin ich dabei. Und Schluss.
Genau.
Mein Hund hat gar nichts davon, 3 Stunden allein im Garten zu sein. Gar nichts.
Außer dass er sich aufregt und dass er
Ja.
Verhalten übt, das er nicht zeigen soll, weil er irgendwie natürlich jedes Mal ein
Aber
Erfolgserlebnis
nein, ich
ist.
muss einen Hundetrainer zahlen und herholen und mit Leckerli und üben und Ding. Und dann, wer hat schon allein die Konsequenz? Weißt, ich weiß einfach, und da muss ich auch ehrlich mit mir selber sein. Ich schaffe es nicht, jeden Tag mit dem Hund trainieren. Ich schaffe es nicht, konsequent zu sein. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Schön, schön, wenn es jemand schafft und dem so fad ist im Leben. Nein, will die Rahmung von mir. Ich bin kein konsequenter Mensch. Ich habe nur sehr kleine Zeitfenster, vor allem dann auch mit Kind. Mein Hund hat einfach dieses Verhalten. So, zack, und ich suche eine Lösung dazwischen. Und es muss nicht schwarz sein, es muss nicht weiß sein. Weder, dass ich alles mache, was er will, noch, dass ich nur auf mich schaue.
Es muss einfach eine Lösung her, die für dich passt und die für den Hund passt, letzten
Und es
Endes.
gibt sie. Es gibt sie, wenn man mal diese Idealvorstellung loslässt. So sein muss.
Ich finde es immer wieder spannend. Also gerade wenn ich Menschen in der Beratung dann sage, du kannst viel trainieren, du musst es aber nicht. Wir können das Ganze auch einfach managen. Irgendwie, das ist so ein, dann kommt erst
Ja,
so der
aha.
große Blick. Echt? Ja? Warum denn nicht? Und dann
Ja.
merkst du dann irgendwie, dass so plötzlich im Geist sozusagen sowas war. Also A macht es erstmal Rums.
Ja.
Also, ne, dieses Loslassen. Und dann merkst du, dass es im Geist plötzlich weiter wird. Dieses eben nicht, da ist ein Problem, ich muss es lösen, sondern ich lehne mich mal zurück und
Und da kommt aber dann wieder so diese Scham, oder? Das, boah, es darf sich doch nicht leicht anfühlen. Es muss doch, es muss ein Kampf sein, es muss schwer sein. So, nein, ja, mach mit den Kindern. Es darf leicht sein. Ich habe, wo ich mein zweites Kind gekriegt habe, ich habe einfach diese Runden einfach nicht mehr gehen können mit den Hunden. Also wenn die Babys klein sind, kann es noch super gehen, weil sie in der Trage hast, aber dann fangen die laufen an, dann gehst du irgendwie 200 Meter und brauchst du für 2 Stunden. Dann, ich habe einfach eine Hundesitterin, die einfach, wo Gassi geht mit meinen Hunden. Und dass ich schlafen kann, habe ich der mein Baby auch noch umgeschnallt. So, ja, aber ich muss Lösungen dazwischen
Ja,
finden. So.
aber das ist, darum geht's, kreativ zu werden, um zu gucken, irgendwie, wir haben hier Menschen, wir haben hier Kinder, wir haben hier Hunde, und bei dir waren ja sozusagen alle drei Elemente mit dabei. Wie funktioniert es dann? Wie funktioniert es, dass alle sozusagen mehr oder minder auf ihre Kosten kommen?
Zumindest, dass die Grundbedürfnisse von jedem gedeckt sind. Also das ist so der Minimalanspruch. Wenn das ist, dann go. Und das auch mit dem Hund, was wollte ich vorher sagen? Da fehlt ja auch dieses Wissen. Also wenn du meine Pyramide da hernimmst, jeder hat denkt, man muss jeden Tag mit einem Hund 3 Stunden spazieren gehen. Er muss sie zum Platz können, er muss auf dem Ding liegen können und Garten. Wow, jeder Hund braucht einen Garten, weil wenn du keinen Garten hast, bist du ein schlechter Hundebesitzer und so weiter und so fort. Und dann setzt ihr mal wirklich auseinander damit, was braucht ein Hund wirklich. Es ist, und ich habe da auch schon, also ich weiß, ich bin im Gruppencoaching gewesen und die haben sich einen Hund zugelegt, also das habe ich wirklich sehr oft, dieses Thema, wo ich sage, macht's, ich verstehe es nicht. Also die sind bei mir, weil sie überfordert sind
Und dann
und
legen sich nun
dann kommt
zu.
ein Hund zu. Und ich probiere da wirklich noch und nein, und das ist, da können wir zusammen spazieren gehen. Ich so, sie unterschätzen das so mal und mir tut's so leid, weil also ich bin noch nie eingefahren mit meiner Prognose. Und dann gilt halt für mich auch irgendwie so minimal kollateralen Schaden den zu begrenzen, wo ich dann auch sage, dann tu den Hund in dem Zimmer den ganzen Tag, geh in der Früh eine Stunde mit dem, geh am Abend eine Stunde und dazwischen hat er Ruhe. Ich habe keinen Hund, dass ich den irgendwo einsperre. So, ja, aber das ist das, was am sinnvollsten für euch alle wäre. Das Kind ist frustriert, weil es ständig zum Hund geht. Der Hund ist total überlastet mit diesem Kind. Er braucht es nicht. Er braucht nicht den Garten. Er braucht nicht im Wohnbereich sein, 24 Stunden. Wenn der genug Auslauf hat und wenn man für den Kopf ein bisschen Training macht, und dann ist das okay. Dann ist das eine Phase und dann kommen alle und das ist ja nicht, dass es 10 Jahre so sein muss. Es ist einfach, lass es ein Jahr sein, dann ist okay. Lauf meistens gegen die Wand, manchmal.
Ja, das ist halt die Vorstellung, irgendwie der Hund läuft irgendwo nebenher. Und das ist
Ja.
einfach immer noch die Vorstellung, dass ein Hund eben kein eigenständiges Lebewesen irgendwie mit Bedürfnissen und Gefühlen ist, und dass es intensive Beziehungsarbeit braucht, um mit diesem Lebewesen gut leben zu können.
Und da täuschen sich aber so viele selber, da lügen sich so viele selber in die Tasche, weil der erste Satz ist ja, nein, der arme Hund, Und man tut so, als ob man auf die Bedürfnisse vom Hund schaut. Und eigentlich ist es nur Ego-Verhalten. Eigentlich ist es nur Ego-Verhalten, was ist mir wichtig? Ich will jetzt unbedingt das durchdrücken, dass ich zwei Kinder habe und dann noch einen Hund dazu habe und dass das alles so funktionieren muss. Und damit frustriere ich einfach alle.
Ja, weil es halt so meine Idealvorstellung
Genau. Und es hat
entspricht
nichts
und
das hat nichts mit bedürfnisorientiert zu tun.
ja.
Überhaupt.
Ja, und der die Zeche zahlt, ist dann in aller Regel der Hund. Also ich meine, es ist ja ganz kurz Exkurs, es ist ja frappierend irgendwie, gerade welche Hunde dann häufig in Tierheimen landen. Ja, das sind ja dann irgendwie die Dreivierteljahr, ein Jahr alten Hunde, die irgendwie aus der süßen Welpenphase irgendwie rausgewachsen sind und jetzt plötzlich irgendwie eigene Persönlichkeiten entwickeln und dann wird es halt einfach schwierig, ja. Und dann heißt es halt, okay, ich glaube, ich habe mich doch übernommen und was muss weg? Natürlich muss der Hund weg.
Ja.
Und da wünsche ich mir, also das finde ich auch schön, da würde ich mir tatsächlich auch mehr Menschen wie dich wünschen, die Eltern tatsächlich dann da beraten können und sagen so, weil die kommen ja nicht zu uns als Hundetrainerinnen, ja. Die kommen ja dann zu uns, wenn sozusagen die ersten Probleme auftauchen. Und da würde ich mir echt Menschen wünschen, die sagen so, schnauf erstmal nochmal durch. Ein Kind und ein Hund, es läuft nicht einfach irgendwie parallel und es ist mehr als sozusagen zwei Kinder, ist irgendwie, weil die Bedürfnisse einfach teilweise so unterschiedlich sind, dass sich das potenziert und
Also wirklich, ich habe sehr oft dieses Hundethema bei mir in der Arbeit. Also und ich bin da oft
so.
dankbar, dass ich selber so, will ich jetzt sagen, ich bin eine gute Hundehalterin, aber ich habe schon, sag mal, ich habe gute Erfahrung und ich kann da schon gut weiterhelfen.
Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal ganz kurz Bezug nehmen zum Schluss irgendwie auf Angebote, die du gerade im aktuell fährst. Ich habe heute Morgen auf Facebook, kann das sein, dass du heute Morgen was gepostet hast, was für ein Angebot du gerade
Ja.
aktuell neben dem Trotz der Wut im Angebot hast, also
Ah,
quasi was?
das ist ein Nebenprojekt. Das
Okay.
ist eine Ausbildung zur Kreativ- und Spielgruppenleiterin.
Spannend.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem den Impulskontrolle-Workshop abgehalten mit einer Freundin von mir, eine Ergotherapie-Koryphäe. So das Pendant, mein Pädagogikwissen hat die so alles, was Ergotherapie betrifft. Und dann haben wir uns irgendwann mal zusammengekauft und eigentlich wäre es voll sinnvoll, dieses ganze Impulskontrolle-Ding von beiden Seiten aufzurollen. Also von der ergotherapeutischen Sicht und von meiner pädagogischen Sicht. Und es ist ziemlich cool geworden, dieser Workshop. Und im Zuge dessen hat sie gesagt, sie würde halt auch gerne mal so eine Ausbildung rausgeben. Aber was halt echt überall wirklich so ein Manko ist, ist das ganze pädagogische Wissen. Also ich bin ja auch Familiencoach und in dieser Ausbildung dieses Pädagogik-Skript hätte zerfetzen können. Aber das ist also unglaublich. Und dann werden diese Leute als Familiencoach auf die Menschen losgelassen mit diesem Halbwissen da. Und dann dachte ich, dann lass mich doch diesen Pädagogikpart übernehmen. Also das ist so ein bisschen ein Nebenprojekt gerade. Aber wie gesagt, es geht jetzt trotz der Wut bald wieder los. Da habe ich diesmal auch wieder eine Gästin dabei. Die Caroline Limburg, bei der habe ich gerade Grace das Programm gemacht. Da habe ich heute auch das Interview postet. Das ist ziemlich cool. Also die geht sehr stark in die Körperarbeit rein und umschifft praktisch Trauma. Es ist Traumaarbeit, aber ohne dass du direkt in deine Trauma reingehst. Du arbeitest alles über deinen Körper ab und über dieses Halten von Gefühlen. Und deswegen finde ich das so. Also ich habe es jetzt auch schon als in einem Coaching-Paket von mir dazu verkauft, das Programm von ihr, weil das irgendwie so der Schlüssel ist, der noch gefehlt hat bei mir.
Ja.
Also wie gesagt, ich bin immer auch mein Trotz der Wut, der macht schon das, was die Caroline macht, in Babyschritte, also eben reflektieren lernen, mit dem Körper, auf den Körper, seinen Körper kennenlernen in der Wut, dieses Gefühl von Wut kontrollieren zu können in diesem Kurs und da geht es um dieses Halten. Wir haben ja alle mega Schiss, dieses Wut-Ding halten zu können, weil wenn wir als Kinder wütend waren oder Ängste, und das kannst du auf jedes Gefühl umlegen, was hast du über die Angst gelernt? Was hast du über die Wut gelernt als Kind?
Ja, es ist immer die Befürchtung, dass einen das überflutet, dass man es nicht mehr kontrollieren kann.
Aber dann hast du wahrscheinlich da auch ein Trauma, also von der Kindheit. Also es muss dann irgendwann gewesen sein, wo du das nicht halt, also es fängt schon an bei Kindern, wenn man sie kitzelt, und nicht aufhört. Also die haben überhaupt kein Gefühl, die bekommen Angst dann, wenn sie im Erwachsenenleben zu euphorisch werden könnten, weil sie mit Schmerzen verbinden. Also setz mit einem Erwachsenen her, setz mit einem Pubertierenden her, lass den ein bisschen reden und ich sag dem, wie die ersten 6 Jahre waren. 1 zu 1, also lückenlos. Ich habe da ein Talent dafür. Und ja, und in meinem Trotz der Wut-Programm lernt man eben dieses Halten schon von der Wut. Also ich gebe da Tools mit, und macht ja schon Embodiment. Aber die Caroline, die boostet das. Also kommt mir vor. Also wie gesagt, ich habe selber diese Schritte und aber trotzdem bin ich in meinem Verhalten immer wieder zurückgerutscht aus Angst. Also unterbewusst habe ich mir meine Kindheit immer wieder reinszeniert. Und habe in diesen Situationen dann praktisch, du kannst keine Grenze setzen, wenn du als kleines Kind Gewalterfahrungen gemacht hast, wenn du Grenzen gesetzt hast. So, und dann soll ich als Erwachsener auf einmal Grenzen setzen. Na, dein Körper, der Vater Achterbahn mit die Gefühle. Und du kommst dann in man schaltet die Amygdala in Flucht- oder Kampfmodus rein. Und du hast es nicht unter Kontrolle. Hast einfach nicht. Ich bin ja auch so ein Befürworter von redet über eure Scham, redet über eure Wut, redet darüber, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Akzeptiert diesen Status quo. Nur dann kann man anfangen, in eine Veränderung reinzugehen. Ja. Das Ding ist halt, dass wir uns alle schämen für unser Verhalten und das dann irgendwie nur gut reden, was einfach nicht gut zu reden ist.
Ja.
Und wenn man dann offen darüber redet, werden Muster sichtbar. Und dann kommst du drauf, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ich will mich nicht so verhalten und trotzdem verhalte ich mich dann immer wieder so. Und generell bei Körperarbeit gehst du einfach in Situationen rein, die schwierig für dich sind und fängst an, zu halten. Ist jetzt generell Thema von dieser Körperarbeit, dieses Halten lernen, diese Gefühlsarbeit, Gefühle erhalten zu lernen. Und bei Grace fängst du halt an Schwellen zu gehen und deine Grenzen zu sprengen, körperlich. Ja. Und wenn du dann einmal merkst, wie stark du bist und wie du das hinkriegst, also es ist so witzig, weil du auf der Matte das Zeug machst und dann auf einmal bist du im Real Life und auf einmal schaffst du es, Nein zu sagen. Und stopp, hier ist die Grenze. Easy going, auch wenn du es vorher 1000 Mal schon versucht hast und das kapiert hast, weil dein Körper nicht mehr in diesen Stressmodus reinfällt.
Ja, und genau darum geht's, das einmal körperlich erfahren zu haben, wie sich das tatsächlich anfühlt, weil dann kann ich mich tatsächlich auch hinstellen, dann kann ich dieses Gefühl wieder herholen, aber dazu braucht es diese körperliche Erfahrung. Da sind wir wieder an dem Punkt irgendwie, an dem wir vorher waren, irgendwie, dass ich verstehen kann. Also ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre Therapie hinter mir. Verstehen, reden. Das kann ich mittlerweile. Ich brauche keine Therapie mehr irgendwie. Ich brauche keinen Therapeuten mehr. Mag ich auch nicht mehr. Gibt's noch andere Gründe, warum ich das nicht mag? Es geht darum, das, was ich verstanden habe, tatsächlich körperlich zu empfinden. Und da noch mal ein kleiner Bogen jetzt wieder zu Hundewelten und ein kleiner Bogen jetzt tatsächlich auch zu Charlie. Da ist es aber auch sinnvoll im Alltag dann tatsächlich dann da auch hinzugucken, wenn der Hund nämlich genau diese Gefühle, die Hilflosigkeit, die Grenzenlosigkeit, dieses nicht, zum Beispiel dieses nicht gesehen zu werden. Ja, das ist ja ein mega Thema für ganz viele Hundehalter irgendwie.
Eltern auch.
Also, mein Hund respektiert mich nicht. Da geht es ja letzten Endes drum. Ich sag was und es ist scheißegal, was ich sage. Ich werde nicht gesehen. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, mit dem ich gerade mit Charlie ganz stark arbeite. Und dann natürlich auf die zu gucken, okay, was macht denn der gerade? Warum ist denn der gerade so abgelenkt? Warum kann der auch nicht?
Eins zu eins meine Arbeit, Biggie, weißt du, es ist so lustig. Es ist wirklich immer eins zu eins meine Arbeit. Weil ich auch mein Hauptthema, das ist nicht, mein Kind hört nicht zu.
Ja, ne? Das ist total, okay, ist total spannend.
Ja, okay. Weil sie alle die gleichen Probleme haben.
Ja.
Alle, die Generation nach der Nachkriegsgeneration, also unsere Oma, Opa, die sind eine Kriegsgeneration. So, also wir haben, also durch die Bank, wir sind verseucht, wir sind traumaverseucht.
Ja.
So. Und es ist nicht gesehen werden, wo waren denn unsere Eltern, wo wir klein waren?
Eben.
Kein Wunder, dass uns das so triggert. Und auch wenn wir noch so wissen, dein Hund liebt dich, mein Kind liebt mich, mein Kind hat voll Respekt vor mir, dass das trotzdem immer wieder hochploppt.
Ja. Da sind die Herausforderungen an
dir. Was ich auch noch sagen wollte, was ich auch noch aufruft dazu, auch dieses zuzulassen, diese Trauer. Weil ich immer wieder erlebe, dieses, boah, ich muss jetzt, mein Kind hat irgendwelche Diagnosen und mein Kind ist so und so und eben auffällig und die Eltern, die schämen sich so dafür und irgendwann ploppt es auch und ich sage, weins doch einfach. Man darf auch traurig sein, dass man diese Karte gezogen hat. Ich muss nicht verkrampft immer nur sagen, boah, ich bin voll dankbar, weil ich lerne so viel über mein Kind und keine Ahnung und ich liebe mein Kind trotzdem. So, es darf auch sein, dass ich mal wütend bin auf das Ganze, wie anstrengend das ist. Ich darf auch mal traurig sein, dass mein Leben gerade, dass ich da sitze und nicht dort sitze, weil auch das gehört dazu, weil wenn ich das unter den Teppich kehre, wird es auch irgendwo aufploppen durch irgendwelche Symptomatiken in der Beziehung zum Gegenüber.
Ja, oder auch ich darf auch wütend sein, zum
Ja,
Beispiel. Ne? Ich darf auch wütend, ich darf auch wütend auf meinen Hund sein.
ja.
Ne? Wenn der wieder und wieder irgendwie in sozialen Begegnungssituationen irgendwie eskaliert und
Ja,
ich einfach
es
einen
ist einfach
Tag habe,
anstrengend.
wo es mir einfach nicht gut geht, wo ich dann sage, ich darf es mir zugestehen zu sagen, Charlie, dein Verhalten kotzt mich gerade an. Ich weiß, du kannst nicht anders, bla bla bla, aber ich bin jetzt einfach auch wütend auf dich,
Genau.
auf die Situation und Gefühle, egal welcher Art, das ist Energie und die muss irgendwo,
Ja.
ja, die muss erstmal raus und wenn die dann draußen ist irgendwie, dann kann ich was, dann steht sie vor mir, ne, im Raum sozusagen, dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten.
Meine Rede. Es ist dann oft so, dass man sich ja dann auch zusammenreißt in die Situationen draußen noch. Also ich denke so, nein, ich darf jetzt nicht wütend sein und ich muss jetzt irgendwie meine Kontenance bewahren und so. Und kaum gehen die Türen zu, fange dann an zum Brüllen und wirklich schiere Sachen mit meinem Gegenüber zu machen. Und das ist nur, weil ich es vorher aufgestaut habe. Ich mache immer so diese Unterscheidung zwischen Gefühl und Emotion. Also unterscheidet sich ein bisschen die Fachwelt, da kommt immer wieder in Diskussionen rein. Aber für mich sind eben Gefühle auch Kräfte, die eigentlich genauso dosiert losgelassen werden, wie sie eigentlich benötigen. Nur wenn ich das ständig unten halte, ist das wie so ein Staudamm, den ich ständig befülle. Und dann kommt eine Situation, die sehr ähnlich ist, oder eben ich bin geschützt durch die Mauern, keiner sieht's gerade. Zack, kommt's raus, zack, kommt's raus. Alle, die was bei mir im Wutkurs sitzen, muss sagen, nein, ich explodiere einfach so, da war nichts, keine Ahnung warum. Schau eine Stunde vorher, schau 2 Stunden vorher, schau 3 Stunden vor. Die Geschichte geht, hat ein Vorspiel.
Ja, und es ist, das lässt sich eins zu eins auf die Hunde und nicht nur auf die Hunde, sondern tatsächlich auch auf die Halter und Halterinnen übertragen. Einfach größere Perspektive, gucken, was ist da vorgelaufen und gucken, wie können wir Druck aus der Situation rausnehmen, um sozusagen einfach erstmal in den Bereich zu kommen, wo wir Situationen managen können, um dann mit reduzierten Emotionen sozusagen zu besprechen. Okay, und wie können die jetzt ein mittel- und langfristiges Vorgehen aussehen? Okidok. Also wie gesagt, wir könnten hier stundenlang weiterlabern. Ich würde noch ganz gern, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, wenn Leute jetzt Interesse daran haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht nur Hundehalter und Halterinnen unter meinen Hörerinnen habe und Hörern, sondern dass da ganz viele Eltern mit dabei sind, vielleicht sogar Eltern auch kleinerer Kinder. Wo können die mehr über dich erfahren? Und ich setze das dann auch alles in die Shownotes, aber erzähl mal ganz kurz.
Also ich bin, also hauptsächlich bin Facebook. Bin ich Facebook. Nein, meine Website juliajoanna.me, da findet man meine ganzen Programme und auch die ganzen Kontaktdaten. Man findet mich auf Instagram und Facebook auch, aber über die Website kommt man am schnellsten irgendwie zu
Okay.
allem.
Gut, also wie gesagt, ich setze das in die Shownotes und dann möchte ich mich erstmal an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich würde ganz gerne Tradition beginnen. Du bist jetzt nun meine erste Gesprächspartnerin im Interview. Ich möchte ganz gerne eine Tradition beginnen und zwar, wenn du den Hörerinnen einen einzigen Impuls für ihr Leben mit Hunden oder Kindern, das darfst du dir raussuchen oder beide mitgeben könntest, einen einzigen klitzekleinen Impuls. Was würdest du ihnen sagen?
Werde dir selbst deiner bewusst. Wir sind der Schlüssel für alles.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
So, das war's von heute von mir. Wie immer findest du mehr Impulse für ein achtsames Leben mit Hund auf meinem Instagram-Profil und im Puppy Mind Blog. Beides verlinke ich dir in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu meiner Website. Pass gut auf dich und auf deinen Hund auf. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, deine Biggie.